Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die Zahl der angezeigten Straftaten ist 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5,5% gestiegen. Das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik. Bundesinnenministerin Faeser reagierte heute mit markigen Worten.
Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber null Toleranz. Null Toleranz bedeutet konsequentes Durchgreifen der Polizei und Null Toleranz bedeutet schnelle Verfahren, konsequente Verurteilung und spürbare Strafen.
Nancy Faeser, SPD. Wir berichten gleich ausführlich. Außerdem in diesen 30 Minuten, das Bundesverfassungsgericht öffnet neue Wege bei der rechtlichen Anerkennung der Vaterschaft. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gibt einer Klage aus der Schweiz für mehr Klimaschutzrecht. Und die insolvente Warenhauskette Galeria hat offenbar einen neuen, altbekannten Investor. Im Hintergrund ab 20:07 schauen wir genauer auf die Rolle der Verkehrsverbünde rund um das Deutschland-Ticket. Seit Tagen wurde ja schon über erste Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik berichtet und diskutiert. Dabei hatten besonders Meldungen über den hohen Anteil ausländischer Tatverdächtiger die Gemüter erregt. Heute nun kamen alle Zahlen für das abgelaufene Jahr in die Öffentlichkeit und demnach wurden im letzten Jahr vor allem mehr Gewaltdelikte angezeigt, auch mehr Jugend- und ja, auch mehr Ausländerkriminalität. Ann-Kathrin Büsker hat sich die Zahlen angeschaut.
5,9 Millionen Straftaten. So viele wurden im letzten Jahr bei den Polizeibehörden registriert. Ein deutlicher Anstieg auch im Vergleich zu Zeiten vor der Corona-Pandemie. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, zeigte sich bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik alarmiert.
Überhaupt nicht hinnehmbar ist aus meiner Sicht der Anstieg der Gewaltkriminalität. Hier verzeichnen wir eine Zunahme der Fälle von 8,6% auf über 214.000 Straftaten.
Zwar sei auch die Aufklärungsquote gestiegen, dies sei angesichts der gestiegenen Tatzahlen aber allenfalls ein schwacher Trost. Eine weitere Auffälligkeit der Statistik, eine deutliche Zunahme der Jugendkriminalität, so Holger Mönig, Präsident des Bundeskriminalamtes.
Es gab einen starken Anstieg bei den Tatverdächtigen in den Altersgruppen der Kinder um 12% und der Jugendlichen um knapp 10%.
Sowohl der BKA-Chef als auch die Innenministerin sehen hier Auswirkungen der Corona-Pandemie.
Gerade für Jüngere bedeutet die Einschränkung enorme Belastung. Keine Schule, kein Sport, kein Alltag mit Freunden. Auch deshalb ist es richtig und notwendig, jetzt aus der Pandemie weitere Lehren zu ziehen.
Das BKA macht insgesamt verschiedene Faktoren für die Zunahme der Straf- und Gewalttaten aus. So spiele laut BKA-Chef Münch auch die wirtschaftliche Gemengelage eine Rolle.
Erstmals seit Jahren wurde 2022 und auch in weiten Teilen des letzten Jahres die Inflation in der Bevölkerung als wesentliches Problem wahrgenommen. Und das korreliert beispielsweise sehr stark mit der Zahl der Gewaltdelikte. Je mehr Menschen wirtschaftlichen Druck wahrnehmen, desto höher sind also tendenziell auch die Fall- bzw. tatverdächtigen Zahlen.
Hier sehe man aktuell einen Rückgang des Problems. Schon im Vorfeld der heutigen Pressekonferenz war intensiv über einen weiteren Aspekt der Kriminalstatistik diskutiert worden, die Zunahme von Tatverdächtigen ohne deutschen Pass. Am Wochenende hatte es entsprechende Medienberichte gegeben. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, sagte dazu heute in der gemeinsamen Pressekonferenz:
Mehr als 41% derjenigen, die im vergangenen Jahr einer Straftat verdächtigt wurden, haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. In der Bevölkerung liegt der Ausländeranteil aber nur bei rund 15%. Das ist eine Tatsache, mit der wir uns als Politik auseinandersetzen müssen und auf den die Bevölkerung auch zu Recht Antworten erwartet.
Stübgen leitet daraus, ebenso wie andere Unionspolitiker, konkrete Forderungen für die deutsche Migrationspolitik ab. Aus seiner Sicht
müssen wir uns in Deutschland endlich ehrlich machen, dass es Leistungsgrenzen unserer Integrationsbemühungen und Integrationserfolge gibt. Das beste Mittel gegen Kriminalität von Zuwanderern ist eine gelungene Integration.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser betonte mit Blick auf diese Zahlen:
Auch hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss gehen.
Der Bund habe dafür die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Es brauche jedoch mehr Rückführungsabkommen und weitere sichere Herkunftsstaaten, so die Forderung von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen.
Ann-Kathrin Büsker berichtete, und die Kriminalitätsstatistik ist auch Thema in unserem Podcast Der Tag. Sie finden ihn in unserer DLF-Audiothek-App. Kann ein Kind rechtlich betrachtet drei Eltern haben? Bislang war das hierzulande ausgeschlossen. Alle Gerichte folgten dem Grundsatz, dass ein Kind maximal zwei Eltern hat. Doch nun hat das Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit eröffnet, dieses Konzept zu überdenken. Hintergrund ist die Klage eines biologischen Vaters, der von der Mutter nicht zugleich als rechtlicher Vater angegeben worden war. Der leibliche Vater muss nach Meinung der Richter mehr Rechte bekommen. Klaus Hempel aus Karlsruhe.
Das Urteil stärkt die Rechte von Trennungsvätern, wenn die Mutter einen neuen Lebenspartner hat und dieser der rechtliche Vater des Kindes geworden ist. Mit der rechtlichen Vaterschaft sind wichtige Rechte mit Blick auf Kinder verbunden, so darf nur ein rechtlicher Vater das Sorgerecht für ein Kind ausüben. Nach dem Urteil muss der Gesetzgeber dafür sorgen, dass der leibliche Vater eines Kindes die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes einfacher anfechten kann. Nach derzeitiger Rechtslage ist dies nicht möglich, wenn zwischen dem Kind und dem neuen Lebenspartner der Mutter eine sozial-familiäre, also enge Beziehung entstanden ist. Diese Regelung sei verfassungswidrig, weil sie gegen das Elterngrundrecht von leiblichen Vätern verstoße, so der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart.
Das geltende Familienrecht trägt dem Elterngrundrecht leiblicher Väter nicht hinreichend Rechnung. Denn es schließt leibliche Väter sogar dann durchgängig von der rechtlichen Vaterschaft aus, wenn sie selbst eine sozialfamiliäre Beziehung zum Kind haben und sich beständig um die rechtliche Vaterschaft bemühen.
Geklagt hatte ein Trennungsvater aus Sachsen-Anhalt, der nach eigenen Angaben eine enge Beziehung zu seinem kleinen Sohn aufgebaut hatte. Kurz nach der Geburt hatte sich die Mutter von ihm getrennt. Sie hatte einen neuen Lebenspartner gefunden und der wurde dann der rechtliche Vater des Kindes. Der Trennungsvater wollte dies vor Gericht anfechten, hatte aber keinen Erfolg, weil nach Auffassung des zuständigen Familiengerichts zwischen dem neuen Lebenspartner der Mutter und dem Kind eine enge Bindung entstanden war. Dass nach geltendem Recht eine enge Bindung vom Kläger und seinem Kind keine Rolle gespielt habe, das sei verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. Dies verstoße gegen das Elterngrundrecht des Klägers.
Eltern im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz müssen grundsätzlich die Möglichkeit haben, Elternverantwortung für ihre Kinder zu erhalten und auszuüben.
Auf dieses Grundrecht könne sich auch jeder leibliche Vater eines Kindes berufen, so das Verfassungsgericht. Nach dem Urteil hatte Gesetzgeber bis Mitte nächsten Jahres Zeit, eine neue gesetzliche Regelung zu verabschieden. Die Ampelregierung plant bereits seit längerem eine Reform des Kindschaftsrechts. Dabei soll es für leibliche Väter künftig einfacher werden, die Vaterschaft eines anderen Mannes anzufechten. Nach dem Urteil könnte der Gesetzgeber es sogar zulassen, dass sowohl der leibliche Vater als auch ein neuer Lebenspartner der Mutter die rechtliche Vaterschaft übernehmen. Damit ändert das Bundesverfassungsgericht seine bisherige Rechtsprechung, wonach es immer nur maximal zwei Elternteile geben darf.
Klaus Hempel. Wir haben es gerade gehört, das Urteil aus Karlsruhe hat Folgen für den Gesetzgeber in Berlin. Er soll die gestärkten Rechte leiblicher Väter stärker berücksichtigen und Bundesjustizminister Marco Buschmann reagierte am Mittag auf den Spruch aus Karlsruhe. Angesichts der von der Ampelkoalition ohnehin geplanten Reform im Familienrecht nannte der FDP-Politiker das Urteil Rückenwind für seine Pläne. Er sagte aber auch:
Wir wollen eine ehrgeizige Reform des Abstammungsrechts durchführen. Wir wollen aber keine Revolution machen. Insofern wollen wir bei dem Prinzip bleiben, das auch unser Eckpunktepapier zum Abstammungsrecht vorsieht, nämlich dass das Prinzip der Zweielternschaft weiter gilt. Darüber besteht in der Koalition auch Einvernehmen.
Marco Buschmann, FDP. Es kommt nicht häufig vor, dass schon im Vorfeld eines Kommissionsberichts heftig über dessen Aussagen diskutiert wird. Doch derzeit ist das in Berlin so, denn die in Rede stehende Expertengruppe hat sich im Auftrag der Ampelkoalition mit einem gesellschaftlich heiklen Thema befasst. Es geht darum, gegebenenfalls das Abtreibungsrecht neu zu justieren. Laut Medienberichten empfiehlt die Kommission in ihrem Bericht eine legale Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und das schlägt Wellen. Gudula Geuter.
Noch sind die Empfehlungen der Expertenkommission nicht offiziell bestätigt. Da kommen aus der Union bereits Warnungen an die Ampelkoalition, sie umzusetzen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frey, droht mit dem Gang nach Karlsruhe. Tatsächlich beruht der heutige Paragraf 218 Strafgesetzbuch auf Vorgaben aus Karlsruhe, auch wenn niemand weiß, wie die Richter heute reagieren würden. Der Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig, allerdings unter bestimmten Umständen straffrei. Die Ampel hatte eine Expertenkommission zur Reproduktion eingesetzt. Einer ihrer Aufträge, die Möglichkeiten der Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches zu prüfen. Am Montag sollen die Ergebnisse im Beisein von drei Ministern vorgestellt werden. Bekannt ist aber inzwischen, die neuen Expertinnen plädieren dafür, die Abtreibung in den ersten 12 Wochen grundsätzlich nicht unter Strafe zu stellen. Schon aber, wenn der Fötus eigenständig lebensfähig ist, nach der Expertenmeinung ab der 22. Woche nach Beginn der letzten Menstruation. Wie er die Zwischenphase regle, bleibe dem Gesetzgeber überlassen. Bei der Pflicht zur Beratung könne es bleiben, müsse es aber nicht. Für ein Recht auf Beratung plädiert die Empfehlung. Über sie hatte zuerst der Spiegel berichtet. Die Federführung für das Thema hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD. Mit zuständig sind der liberale Justizminister Marco Buschmann und Lisa Paus von den Grünen, Familien- und Frauenministerin. Sie äußert sich nicht zu dem Bericht, hat sich aber zum Thema immer wieder positioniert, so etwa vor einem Jahr im Bundestag.
Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren.
Marco Buschmann dagegen hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er der Kommission nicht vorgreifen wolle. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hält sich heute zum Bericht zurück, betont aber ganz anders als Paus.
Dass wir ja in Bezug auf Schwangeren-Konfliktberatung beispielsweise eine sehr befriedete Situation in Deutschland haben. Und ich glaube, das muss man eindeutig im Hinterkopf haben.
Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verweist auf den schwer errungenen Kompromiss zum Abtreibungsrecht, der, so sagt er, jahrzehntelang getragen und die Gesellschaft zusammengehalten habe.
Das kann nur zu einer weiteren Polarisierung führen. Wir brauchen aber keine weiteren Spaltpilze in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Verbindendes.
Erfreut über die Empfehlungen zeigte sich die Linkspartei. Die Vorsitzende der Gruppe im Bundestag, Heidi Reichenick, sagte:
Wenn wir endlich eine Legalisierung haben, dann ist es auch möglich, das Thema Schwangerschaftsabbrüche zu enttabuisieren und vor allen Dingen auch die Finanzierung über die Krankenkassen zu ermöglichen.
Wie immer eine mögliche Umsetzung aussehen könnte, allzu viel Zeit bleibt der Koalition dafür nicht. Zumal mit Eizellspende und Leihmutterschaft auch die Themen der zweiten Arbeitsgruppe anspruchsvoll sind.
Gudula Geuter. In Straßburg ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angesiedelt. Er basiert auf der Europäischen Menschenrechtskonvention und hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen. Heute hatte der Gerichtshof über mehrere Klagen von Klimaschützern gegen ihre diversen europäischen Regierungen zu entscheiden. Alle Kläger sahen ihre Rechte durch zu wenig Klimaschutz verletzt. Einer Klage aus der Schweiz gab der Gerichtshof Recht. Maximilian Bauer hat den Auftritt der Richter beobachtet.
Mit dem Urteil ist klar, Klimaschutz ist eine Menschenrechtsfrage und kann vor Gericht eingeklagt werden. Es sind 3 Klagen, die heute in Straßburg entschieden wurden. Eine ist vom Verein der Schweizer Klimaseniorinnen. 2000 Schweizerinnen, die darauf hinweisen, dass der Klimawandel besonders ältere Frauen belaste. Daneben hatten Jugendliche und junge Erwachsene aus Portugal und ein Oberbürgermeister einer französischen Gemeinde am Atlantik geklagt. Sie alle argumentieren ähnlich. Ihre Rechte aus der Europäischen Menschenrechtskonvention werden verletzt, wenn die Staaten nicht mehr gegen den Klimawandel tun. Bei Waldbränden und Überschwemmungen seien allein in ihren Heimatländern schon viele hundert Menschen ums Leben gekommen. Das Spektakuläre an der Klage der Portugiesen: Sie hatten 32 Staaten in Europa verklagt, direkt in Straßburg, ohne vorher in ihrem eigenen Land den Rechtsweg zu beschreiten, wie das sonst üblich ist. Die Klage der Portugiesen hatte heute in Straßburg keinen Erfolg. Der Gerichtshof sagt, dass die Jugendlichen nicht beliebig viele Staaten verklagen können, die über ihr Leben in Portugal keine Herrschaftsgewalt hätten. Das wäre eine zu weitgehende Haftung von Staaten für die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern. Und in Portugal selbst hätten die Jugendlichen sich erst an die Gerichte wenden müssen. Als großer Erfolg muss hingegen die Klage der Schweizer Klimaseniorinnen gegen die aus ihrer Sicht mangelhafte Schweizer Klimapolitik betrachtet werden.
Das ist der beste Tag. Das wird Geschichte schreiben.
Das sagte die Klimaseniorin Ruth Sachser. Und in der Tat hat Straßburg sehr weitgehend geurteilt. Es gibt, so das Gericht, ein Recht aus der Menschenrechtskonvention, dass Vereine im Namen von vom Klimawandel Betroffenen einen besseren Klimaschutz einklagen können. Ein Erfolg sei das, meint Juraprofessor Gerd Winter. Er hatte in dem Verfahren verschiedene Umweltverbände als Verfahrensbeteiligte vertreten.
Bisher konnten nur einzelne Personen klagen und das Gericht hat akzeptiert, Klimaschutz ist doch was anderes, Klimawandel betrifft sehr viele und da sollte man die Interessen bündeln können, aber nur in der Form von Verbänden.
Vereine, die im Namen des Klimaschutzes klagen, müssten aber bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Juraprofessor Gerd Winter.
Das sind drei Voraussetzungen. Das erste ist, das Ziel des Verbandes muss der Umweltschutz oder Klimaschutz sein. Das zweite ist, der Verband muss schon seit einiger Zeit bestehen. Und das dritte ist, er muss so aufgebaut sein, dass er seine Mitglieder auch wirklich repräsentieren kann.
Der Straßburger Gerichtshof betont, Klimawandel ist eine gemeinsame Sorge der Menschheit. Dafür sei die Politik verantwortlich, aber komplementär auch Gerichte in den einzelnen Staaten und der Menschenrechtsgerichtshof. Die Staaten seien für die negativen Folgen des Klimawandels für Leben, Gesundheit und Lebensqualität verantwortlich und wegen der kausalen Beziehungen zwischen staatlichem Handeln oder Unterlassen und den Klimafolgen müssten Einzelne oder Vereine besseren Klimaschutz als ein Menschenrecht einklagen können.
Max Bauer. Von den drei Klagen vor dem Straßburger Gericht war also nur die aus der Schweiz gegen die eigene Regierung erfolgreich. Wie die Verantwortlichen dort auf den Spruch des EGMR reagierten, fasst Katrin Hondl zusammen.
Die Schweizer Reaktionen sind durchwachsen. Eine Sprecherin des Bundesamtes für Justiz sagte im Sender SRF, das Urteil müsse erst noch analysiert werden, aber der EGMR habe die Schweiz aufgefordert, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verschärfen. Der zuständige Umweltminister Albert Rösti, SVP, meinte dagegen, die Schweiz sei in Sachen Klimaschutz bereits gut unterwegs. Auch Bundespräsidentin Viola Amherd von der Mittepartei zeigte sich überrascht von dem Urteil. Nachhaltigkeit, Biodiversität und das Netto-Null-Ziel seien für die Schweiz sehr wichtig, so Amherd. Ganz anders die Reaktion der grünliberalen Partei, das Urteil sei keine Überraschung. Wir wissen, dass wir nicht genug für das Klima machen, so Parteipräsident Grossen. Dabei müsse gerade die Schweiz in Klimafragen ein Vorbild sein und ihre Hausaufgaben machen. Ähnlich sehen es Sozialdemokraten und Grüne. Von einer Ohrfeige für die Schweizer Regierung sprach die Co-Chefin der SP Schweiz, Mattia Meyer, und Grünen-Präsidentin Lisa Mason sagte, es sei das erste Mal in der Geschichte, dass ein Staat wegen Nichtstun verurteilt wurde, und forderte Konsequenzen beim Klimaschutz, insbesondere in Landwirtschaft, Finanzsektor und Luftverkehr. Die rechtspopulistische SVP nannte das Straßburger Urteil inakzeptabel, verbunden mit der Forderung, die Schweiz müsse aus dem Europarat austreten. Nicht ganz so heftige, aber ebenfalls empörte Reaktionen gab es aus der FDP. Das Gericht verstehe die Schweizer Demokratie nicht. Ähnlich sagte es ein Politiker der Mittepartei, Zitat, im Schweizer System können keine Richter Entscheide von Volksabstimmungen umstoßen.
Katrin Hondl und zum Klimaschutzurteil auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Von diesem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrecht in Straßburg wechseln wir nach Den Haag. Dort sitzt der Internationale Gerichtshof. Im Unterschied zum gerade erwähnten Straßburger Gericht fußt er nicht auf europäischem Rechtsrahmen, sondern er ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Und vor diesem UN-Gericht hatte die Bundesregierung heute einen Termin. Dort hat sie am Vormittag den Vorwurf Nicaraguas zurückgewiesen, Deutschland verstoße aufgrund seiner Israel-Politik gegen humanitäres Völkerrecht. Wie Deutschland die eigene Position begründet, hat für uns Klaus Remme verfolgt.
So wie gestern in Nicaragua hatte die Bundesregierung 2 Stunden Zeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Die Völkerrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt, Tanja von Uslar-Gleichen, warf den Vertretern Managuas denn auch vor, den Konflikt einseitig zu sehen. Deutschland weise die Vorwürfe vollständig zurück.
Nicaragua has taken a one-sided view of the conflict. Germany firmly rejects Nicaraguas accusations.
Sie erklärte daraufhin die Prinzipien der deutschen Nahostpolitik, die Sonderrolle Israels, Stichwort Staatsräson einerseits, aber auch die langjährige Hilfe für die Palästinenser und die deutsche Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung andererseits. Vor allem nach dem 7. Oktober habe man schwierige Entscheidungen treffen müssen, man sei stets um die richtige Balance bemüht. Nicaragua warf sie vor, sich nicht einmal um ein Gespräch im Vorfeld der Klage bemüht zu haben.
This rush to bring this case to the court on the basis of the flimsiest of evidence.
Der Fall wurde hastig vor Gericht gebracht auf sehr dünner Beweislage, so von Uslar-Gleichen. Anschließend erläuterten 4 Völkerrechtler die deutsche Position. Von einer Abkehr von den Palästinensern nach dem 7. Oktober könne keine Rede sein, so Christian Trams. Deutschland gehöre zu den größten Zahlern. Die vorübergehende Aussetzung der Gelder für das Palästinenserhilfswerk UNWA im Januar habe keine faktischen Auswirkungen gehabt.
Not a single euro of support has been halted or withdrawn.
Auch die Vorwürfe massiver und steigender Militärhilfe für Israel sei von Nicaragua bestenfalls fehlerhaft, schlimmstenfalls bewusst falsch dargestellt worden. Die Rüstungsexporte seien von Oktober 23 mit 203 Millionen Euro in den Folgemonaten stetig und drastisch auf unter 1 Million im Februar 24 gesunken. Bei einem Großteil habe es sich auch nicht um Kriegswaffen, sondern sonstige Rüstungsgüter gehandelt.
The picture presented by Nicaragua is at best inaccurate and at worst it is a deliberate misrepresentation of the actual situation.
Insgesamt urteilte Tams, sobald man genau hinsieht, fallen die Vorwürfe in sich zusammen.
The minute we look closely, Nicaragua's accusations fall apart.
Beihilfe zum Völkermord. Schlimmer kann der zentrale Vorwurf Nicaraguas eigentlich nicht sein. Israel war über die gesamten 2 Stunden eine Art unsichtbare dritte Konfliktpartei im Raum. Hier der Völkerrechtler Samuel Wordsworth, der für Deutschland sprach.
In order to determine that there has been such a breach, the court must first determine that Israel has committed genocide.
Bevor ein Verstoß Deutschlands festgestellt werden kann, muss erstmal klar sein, dass Israel gegen die Völkermordkonvention gehandelt hat. Ein entsprechendes Verfahren ist in Den Haag anhängig. Ob die Klage Nicaraguas gegen Deutschland zugelassen wird, entscheidet sich in einigen Wochen.
Klaus Remme berichtete und zur Anhörung auch ein Kommentar heute nach 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Vertiefen werden wir das Thema dann ab 23.10 Uhr dann im Interview mit Stefan Talmon. Er ist Völkerrechtler an der Universität Bonn. Die Bundesregierung verteidigt sich also in Den Haag gegen den Vorwurf der Beihilfe zum Völkermord wegen Waffenlieferungen nach Israel. Und auch die israelische Führung wehrt sich ja regelmäßig vehement gegen diesen Vorwurf. Man versuche im Kampf gegen die Hamas die palästinensische Zivilbevölkerung so weit wie möglich zu schonen. So ist es immer aus Tel Aviv zu hören. Dazu passt zumindest die heutige Meldung aus israelischen Regierungskreisen. Man wolle vor einer Offensive auf Rafah 40.000 Zelte zur Unterbringung von einer 500.000 Palästinenser kaufen. Doch eine Annäherung in den Verhandlungen für eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas gibt es weiterhin nicht. Clemens Wehrenkotte.
Der israelische Vorschlag, den sie von den ägyptischen und katarischen Vermittlern erhalten hätten, entspreche keiner der Forderungen der palästinensischen Fraktionen. So zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine Mitteilung der Hamas vom frühen Dienstagmorgen. Der Vorschlag werde als, Zitat, unnachgiebig bezeichnet. Dennoch werde er geprüft und das Ergebnis werde den Vermittlern zugeleitet. Bereits gestern hatte Reuters einen Vertreter der islamistischen Extremistengruppierung mit der Aussage zitiert, die Hamas habe den israelischen Vorschlag für einen Waffenstillstand bei den indirekt geführten Verhandlungen in Kairo abgelehnt. Premierminister Benjamin Netanyahu sagte gestern Abend, er sei von seiner Delegation über den Stand der Verhandlungen informiert worden. Dabei erklärte er, Israels Regierung arbeite ständig daran, ihre Ziele zu erreichen. Diese seien in erster Linie die Freilassung aller Geiseln und einen vollständigen Sieg über die Hamas. Dieser Sieg erfordere den Einmarsch in Rafah und, Zitat, die Eliminierung der dortigen Terroristenbataillone. Dies werde geschehen, es gebe ein Datum, sagte Netanyahu, ohne dieses zu benennen. Die US-Regierung drängt auf einen raschen Abschluss der Verhandlungen. Sie befürchtet unter anderem, dass der Iran im Falle eines erneuten Scheiterns seine Drohung ausführen könnte, militärisch auf den Raketenangriff auf sein Botschaftsgelände in Damaskus zu reagieren. Dabei waren hochrangige Mitglieder der iranischen Revolutionsgardisten getötet worden.
Clemens Wehrenkotte über den Stillstand der Gespräche über eine Feuerpause im Gazakrieg. Eine UN-Beobachtungskommission in der Ukraine hat für den Monat März mindestens 604 zivile Todesopfer durch russische Angriffe bestätigt. Das ist ein Anstieg von 20% gegenüber Februar. Auch im April gab es bereits wieder viele russische Attacken auf ukrainische Städte. Dessen ungeachtet reiste in den letzten Tagen der russische Außenminister Lavrov nach China. Und er bekam dort nach eigenem Bekunden viel Zuspruch. Christoph Kober.
Russland und China wollen laut Sergei Lavrov das ausbauen, was sie Sicherheitskooperation in Asien und Europa nennen. Und sie wollen dafür weitere Partner suchen. Mehr als einmal haben Präsident Putin und der Vorsitzende Xi Jinping es gesagt. Russland und China sind entschlossen, alle Versuche zu bekämpfen, die die Bildung einer multipolaren Welt verlangsamen wollen. Also weg mit der globalen Führungsrolle der USA. Die, so der russische Außenminister zum Abschluss seiner Reise nach Peking, wollten Staaten in Asien und Europa ihren Willen aufzwingen. Thema während der Gespräche Lavrovs in der chinesischen Hauptstadt war auch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, den Moskau und Peking als die Ukraine-Krise titulieren. Chinas Außenminister Wang Yi hat gesagt, er hoffe, es gebe bald einen Waffenstillstand. China unterstützt eine internationale Konferenz zu einem gegebenen Zeitpunkt, die von der Ukraine und Russland anerkannt ist und wo alle Seiten gleichberechtigt Friedenslösungen diskutieren können. China hatte vergangenes Jahr einen eigenen 12-Punkte-Plan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vorgelegt. Der fordert unter anderem die, Zitat, legitimen Sicherheitsinteressen aller Staaten ernst zu nehmen. Damit bezieht sich die kommunistische Staats- und Parteiführung auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die NATO verteidigen zu müssen. Diesen Plan hatte Lavrov vor seiner Abreise noch einmal gelobt. Zuletzt hatte die Schweiz auf Bitten der Ukraine signalisiert, eine Friedenskonferenz ausrichten zu können. Ob Russland daran teilnehmen würde, ist nach den Worten seines Außenministers weiter unklar. Jedes Treffen ist sinnlos, das Russlands Haltung nicht nur nicht anerkennt, sondern komplett ignoriert. So lehnt es Russland etwa ab, annektierte Gebiete in der Ukraine zurückzugeben. Anfang 2022 hatten China und Russland eine, Zitat, grenzenlose Partnerschaft proklamiert, nur Tage bevor Russlands Armee die gesamte Ukraine angegriffen hat. Während es bei demokratisch regierten Staaten weitgehend isoliert ist, kann sich Russland der Unterstützung Chinas weiter sicher sein, sagt die Außenpolitik-Expertin Jessica Berlin vom Center for European Policy Analysis.
China unterstützt Russland auch diplomatisch. Die chinesische Stimme und vor allem chinesisches Geld hat Macht. Und viele Länder auf UNO-Ebene und sonst diplomatisch und wirtschaftlich sind nicht bereit, laut zu sagen, dass sie sich gegen Russlands Krieg gegen die Ukraine stellen, weil sie Angst vor Konsequenzen aus China haben.
Christoph Kober über die engen russisch-chinesischen Beziehungen. Und gegen Ende nochmal zurück ins Inland. Seitdem die Signa-Gruppe um den schillernden österreichischen Unternehmer René Benko in die Pleite gerutscht ist, bangen auch rund 12.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Warenhauskette Galeria um ihren Job. Die meisten von ihnen gehen mittlerweile schon durch das dritte Insolvenzverfahren ihrer Firma. Nun soll ein neues Investorenkonsortium für den Betreiber der Karstadt- und Kaufhof-Filialen gefunden worden zu sein. Doch mancher sieht den neuen Interessenten mit Skepsis. Jörg Marksteiner erklärt warum.
Es wäre das Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Schon einmal war US-Milliardär Richard Baker in Deutschland, um eine Kaufhauskette zu übernehmen.
I'm very happy to be here in the heart of Europe.
2015 war das, als seine Firma über 100 Kaufhof-Filialen von der Metro übernahm. Viele Häuser, um die es jetzt geht, dürfte er also ziemlich gut kennen. Überhaupt kennt er das Warenhausgeschäft, denn seiner kanadischen Firma HBC gehören einige hundert Warenhäuser in Nordamerika. Entsprechend enthusiastisch war er auch vor 9 Jahren bei seinem ersten Anlauf im deutschen Markt.
We have no plans to close any stores into the future.
Schließungspläne gäbe es nicht, er setze auf Wachstum, sagte er damals.
Going forward are based on volume.
Es kam anders. Der Kaufhof, wie Baker ihn meist nannte, rutschte in die roten Zahlen. Nach 3 Jahren verkaufte er die Kette dann weiter an René Benkos Karstadt-Gruppe. Der fusionierte die letzten beiden Warenhausketten. Was folgte, waren 3 Insolvenzen. Rund 80 Häuser wurden geschlossen. Heute sind noch 92 Galeria-Filialen übrig. Aber auch wenn sich jetzt ein neuer Investor findet, nicht automatisch sind alle Standorte sicher, fürchten Fachleute wie Handelswissenschaftler Professor Martin Fasnacht von der WHU Wirtschaftshochschule.
Ich gehe nicht davon aus, dass alle 92 Filialen weiter betrieben werden. Das heißt auch, die Beschäftigten müssen zum Teil um den Arbeitsplatz bangen und es wird Arbeitsplatzabbau geben.
An einer Filiale hängen im Schnitt rund 100 Arbeitsplätze. Als Ziel hatte der Insolvenzverwalter ausgegeben, dass ein neuer Eigentümer mindestens 60 der 92 Häuser übernehmen muss. Und das bedeutet, trotz des Verkaufs könnten viele der aktuell 12.800 Galeria-Beschäftigten ihren Job verlieren. Für die Firmenzentrale in Essen ist das schon angekündigt. Doch es geht nicht nur ums Sparen und Sanieren. Ein neuer Besitzer müsse auch Geld in die Hand nehmen, investieren und modernisieren, fordern Betriebsrätinnen wie Andrea Griesei.
Für mich stellt sich die Frage, sind die Strukturen mit Bedienung und Beratung in seinem Fokus? Will er Fachpersonal auf der Fläche haben? Muss er es entsprechend dann auch motivieren und wertschätzen?
Noch ist nichts offiziell. Die Kaufverträge müssen noch unterschrieben werden, heißt es aus Verhandlungskreisen. Am Mittwoch aber könnte dann der neue Eigentümer vorgestellt werden und sagen, was genau er vorhat mit Deutschlands letzter Kaufhauskette.
Jörg Marksteiner über die Zukunft der Warenhauskette Galeria zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.